möchte auch ich euch alle ganz, ganz innig willkommen heißen. Wir hoffen, dass auch diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, sich wohlfühlen, zu Hause fühlen und den Segen Gottes empfangen. Wir haben bereits herrliche Lieder gesungen und ein ganz herrliches Psalmwort gemeinsam gelesen. Möge es so sein in diesen Versammlungen, dass wir bei der Sache sind, wirklich bei der Sache sind, um Gott neu zu erleben, damit wir am Ende sagen können, es war gut, hier zu sein, dass der Segen in überreichem Maße strömen könnte. In dem Liede haben wir gesungen, ich brauche dich, geliebter Herr. Ich brauche deine heilige Kraft. Bruder Russ stellte die Gegenfrage, wer braucht ihn nicht? Wer braucht ihn nicht? Jeder Mensch, der selig werden möchte, braucht den, der allein selig machen kann. Und das sind wir alle. Jeder, der Vergebung empfangen möchte, muss den haben, durch den wir Vergebung empfangen haben. Jeder, der Heilung haben möchte, braucht den, der uns die Heilung gebracht hat. In ihm haben wir im wahrsten Sinne des Wortes alles in allem. Und möge er uns in diesen Tagen wirklich alles in allem werden. In dem Lied, das wir zuerst gesungen haben, heißt es, ob sich Wolken um mich türmen und ich fühle mich allein. Sehne mich von Not und Sorgen, einmal frei, ganz frei zu sein. Der Liederdichter hat so ganz aus meinem Herzen gesprochen. Ich möchte den Tag aber nicht erst im Himmel erleben, ich möchte ihn schon auf Erden erleben. Und es wird wohl dann sein, wenn wir es gelernt haben werden, unsere Sorgen auf den zu werfen, der für uns sorgt. Nach dem Wort der Schrift, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorget für euch. Das muss ich lernen und vielleicht noch einige unter uns. Manche tun sich da leicht. Dann heißt es hier in der zweiten Strophe, ob ich alle Erdentage hier auch unterm Kreuze stehe und wenn andere Rosen brechen, selber nichts als Dornen sehe. Wichtig ist, dass wir am Ende gekrönt werden. Unser Herr war es ja, der die Dornenkrone trug, und wir sollen die Krone des Lebens tragen. Es gibt kaum Worte, um auszudrücken, was mich, und ich meine die meisten von uns, bewegt, wenn wir an die unbeschreibliche Gnade denken, die uns zuteil geworden ist. So viele Jahre der Wortverkündigung, des geistlichen Wachstums und was alles dazu gehört, dafür sind wir Gott dankbar. Und ich sage, wie schon so oft, das Beste kommt noch. Es kann nicht anders sein. Das Beste kommt noch. Ich habe ein herrliches Tonband gehört, eine Predigt von Bruder Brenhem, und die möchte ich euch allen übersetzen. So mit ganzem Herzen. Immer sind noch Fragen. Bin ich wiedergeboren? Bin ich Geist gehabt? Habe ich Gott erlebt? Unter dem Volke sind mancherlei Fragen. Und Wer eine Frage hat, der hat noch keine Klarheit. Und wer keine Klarheit hat, da ist noch fraglich, ob das Erlebnis wirklich da ist. Denn wer Gott irgendwie erlebt hat, würde nicht fragen, ob er ihn erlebt hat. Und wir sind einfach hier, um einander Handreichung zu tun, um zu dienen. Und die Predigten Bruder Brennims sind ja am besten dazu geeignet, um uns so schön ohne Glacé-Handschuh anzuhaben, die Wahrheit zu sagen. Er war ein unerschrockener Mann und vor allen Dingen sprach er aus der Erfahrung heraus, aus dem Erlebnis heraus, nicht nur mit sich selber, sondern viele Jahre hindurch hat er beobachten können zwischen den Unterschied zwischen Ansprüchen und der Realität. Und wir möchten, dass unser Zeugnis mit dem Wort übereinstimmt und auch wir mit dem Wort übereinstimmen, so dass wir Schritt für Schritt dem Herrn folgen können. Kurz vier Verse betont aus Psalm 25. Keiner, der auf dich harrt, wird enttäuscht. Stimmt das?
Amen.
Es muss stimmen, weil es im Worte Gottes steht. Wenn du oder ich enttäuscht wurden, dann haben wir in dem Zusammenhang unser Vertrauen nicht auf Gott gesetzt. Wenn wir unser Vertrauen in jeder Lage, zu jeder Zeit auf Gott setzen, dann können wir nicht enttäuscht werden. Er kann uns nicht enttäuschen. Es heißt hier im zweiten Teil, enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt. Es trifft vielleicht sogar zu, dass Leute in eine Versammlung kommen, vielleicht nachher sagen, ich war doch ein wenig enttäuscht. Keiner wird enttäuscht sein in einer Versammlung, wenn er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Als der Psalm gelesen wurde, war ich schon gesegnet. Ich hätte schon nach Hause gehen können. Warum? Weil wir innerlich mitgehen. Wir essen das Wort, wir nehmen es auf. Wir sind ein Teil des Wortes geworden. Die beiden Schwestern, die ganz kurz Zeugnis gaben im Büro heute und sagten, wie groß ihnen Gottes Wort geworden ist, konnte ich nur sagen, das Wort wird Fleisch. Es wird Realität. Es wird unser ganz persönliches geistliches Leben. Das Wort lebt sich durch uns aus. Weiter steht's, tu mir kund, o Herr, deine Wege. O, was wünschte ich lieber als das? Dann die Dame, die aus Holland hier zum ersten Mal zu Besuch ist, die ich bei der Versammlung in London traf, der sagte ich vorhin, ich wünsche mir, den Willen Gottes zu tun. Und sie schaut über den Tisch und sagte, das haben Sie doch bis jetzt getan. Habt ihr das begriffen? Habe ich mich unklar ausgedrückt? Oder kommt gar kein Echo aus der Versammlung? Es ist wirklich manchmal so, dass Menschen, die den Willen Gottes schon tun, die sehnen sich danach, ihn zu tun und noch mehr zu tun. Und andere kümmern sich nicht darum und gehen ihre eigenen Wege. Doch das Wort oder der Satz hat mich getroffen. Zur gleichen Zeit, wo wir uns innig danach sehnen, den Willen Gottes zu tun, sind wir doch bereits im Willen Gottes erfunden. Was hat unser Herr damals gesagt, als Maria gelogen hat? Oh, was habe ich da jetzt gesagt? Hat Maria wirklich gelogen? Du schüttelst den Kopf von links nach rechts. Wenn es in Indien wäre, würde es Ja bedeuten. Bei uns bedeutet es Nein. Ihr könnt es im Lukas-Evangelium nachlesen. Da sagte Maria zu unserem Herrn, als er mit 12 Jahren in Jerusalem zurückgeblieben war, dein Vater und ich haben dich gesucht. Was hat sie damit gesagt? Sie hat unseren Herrn, dem Josef, zugeschrieben. Und was hat der Herr gemacht? Auf der Stelle korrigiert und gesagt, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Auf der Stelle korrigiert. Das ist unser Herr. Er korrigiert auf der Stelle. Wir haben manchmal Mühe, uns auszudrücken, und es kommt vielleicht ungeschickt heraus, aber er korrigiert auf der Stelle. Tu mir kund, o Herr, deine Wege, deine Pfade lehre mich. Wenn es um den Weg Gottes geht, um die Sache Gottes, dann dürfen wir freimütig bezeugen, er hat uns Licht gegeben. Wir gehören nicht zu denen, die in der Dunkelheit umhertappen, sondern aus Gnaden ist uns ein helles Licht aufgegangen. Das dürfen wir freimütig bezeugen. Wir dürfen in der Wahrheit auf dem Wege des Heils wandeln, wie hier geschrieben steht. Der nächste Vers hier, gütig und aufrichtig ist der Herr. Darum weist er den Sünden den rechten Weg. Er war es, der sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Noch heute weisen wir den Menschen denselben Weg. Es gibt nur einen Weg. Jesus ist dieser Weg. Wer anders hineinkommen möchte, dem wird es nicht gelingen. Dann heißt es hier in Vers 12, wie steht's mit dem Mann, der den Herrn fürchtet? Dem zeigt er den Weg, den er wählen soll. Gott möge mir uns allen Gottesfurcht geben und den Weg zeigen, den wir wählen sollen. Dann Vers 15, auch so kostbar. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Gelobt sei sein Name. Er ist stark genug. Mir lag es am Herzen, direkt an den Anfang dieser Versammlungen, das Schlagwort, das Thema, das Leitwort zu setzen. Wir möchten Jesum gerne sehen. Möge das durch diese Tage hindurch klingen und von uns erlebt werden. Wir möchten Jesum gerne sehen. Wir möchten ihn erleben. Wir möchten seine Gegenwart spüren. Wir möchten, dass er mit uns redet, dass er in unserer Mitte wirkt. Um das vorzubereiten, möchte ich uns das Wort aus Hebräer Kapitel 10 lesen. Hebräer Kapitel 10. Eigentlich müsste man von Vers 11 lesen, aber ihr kennt ja die Zusammenhänge, dass der Herr sich als Opfer dargebracht hat. Und dann steht in Vers 18 geschrieben, vielleicht sogar, ja, man müsste vorher lesen. Man muss von Vers 16 lesen, um des Zusammenhangs willen. Dies ist der Bund, den ich nach jenen Tagen mit ihnen schließen werde, fährt der Herr fort. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen hineinlegen und sie ihnen in den Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo diese aber Vergebung gefunden haben, da ist keine Darbringung für Sünde mehr erforderlich. Dazu können wir alle Amen sagen. Von Vers 19 steht, da wir also, liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzugehen, das ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, eingeweiht hat. Im Psalm lasen wir, dem weiß der Herr den Weg. Hier wird uns der Weg gezeigt. Der Zugang ist durch das Blut Jesu Christi, unseres Herrn und Heilandes. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass der Weg gebahnt ist, der Vorhang im Tempel zerriss. Vergebung, Gnade und Heil ist allen zuteil geworden, die von Herzen daran glauben. Wer nicht glaubt, der wird in seiner Sünde sterben. Wer aber glaubt, ist schon aus seiner Sünde herausgenommen worden. Denn unsere Schuld und Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Nicht erst geheilt werden, geheilt worden. Glauben wir es doch heute so von Herzen. Und dann können wir froh werden, nur so können wir froh werden in dem Herrn, wenn wir biblisch glauben und wissen, dass die Vergangenheit bewältigt ist und dass Gott uns volles Heil, totale Vergebung geschenkt hat und Rechtfertigung in allen Dingen. Ich glaube, Bruder Ammann schaut jetzt gerade her. Das war eine Frage am Sonntag in Zürich. Eine teure Schwester älteren Jahrganges sagte: Bruder Frank, hier habe ich eine Predigt von Bruder Brenhim. Und er sagt, eine Frau, ihr könntet zwar vergeben werden und so weiter, wenn sie das oder das getan hat, aber sie kann nie gerechtfertigt werden. Ihr kennt alle diese Predigt, wenn ihr sie aufmerksam gelesen habt. Und wir merken, so wie beim Herrn, in den Predigten verschiedene Leute angesprochen worden sind. Die Auserwählten, die Berufenen, die Ungläubigen, viele sind angesprochen worden. Eins dürfen wir uns ein für alle Mal merken. Wer von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt wurde, dem ist von vornherein überhaupt nichts angerechnet worden. Weil Jesus Christus als Lamm Gottes schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen war, für uns in den Riss zu treten und den Preis zu bezahlen und den Schaden gut zu machen. Achten wir immer darauf, an wen das gerichtet sein mag, und lassen wir uns die Freude am Herrn nicht nehmen oder rauben. Hier steht: Wir also, liebe Brüder, die wir die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen. Ihr wisst, und das habe ich jetzt auch wieder in Afrika gehört, in namhaften Denominationen werden die Lieder herausgenommen, die das Blut noch besingen und behandeln. Man will ein unanstößiges Singen haben, ein Singen, in dem Hindus ungestört mitsingen können, in dem Moslems ungestört mitsingen können, alle sollen ungestört da mitmachen können. Wenn Gott etwas tut, dann kommt zuerst eine Störung, dann gibt's einen Kurzschluss, dann werden Menschen zur Besinnung gerufen. Und ihnen wird der Weg des Heils heute so gezeigt, wie vor fast 2000 Jahren. Es gibt keinen anderen Weg, kein anderes Heil. Und auch kein anderes Evangelium als das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. So gewiss unser Erlöser als Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha starb und sein Blut vergossen hat, so gewiss ist er mit seinem Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen. Da wird jemand fragen, wann ist es geschehen? Ihr braucht nur das Johannesevangelium einmal langsam zu lesen, und zwar Kapitel 20, und dann habt ihr's. In aller Frühe sprach der Meister, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und später sagt er, lege deine Hand in meine Seite und siehe, dass ich es bin. Ja? Ja gut, mehr brauchen wir da nicht zu sagen. Wir lesen hier weiter. Und da wir einen großen Priester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist, so lasst uns mit aufrichtigem Herzen in voller Glaubenszuversicht hinzutreten, nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen vom bösen Gewissen befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen haben. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Amen. Er ist und bleibt treu in Ewigkeit. Er hat die Verheißung gegeben und er hat dafür gesorgt, dass sie erfüllt wurde. Hier steht in Vers 20, dies ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch, durch sein Fleisch eingeweiht hat. Wer Leben aus Gott empfangen hat, wird auf diesem neuen, lebendigen Wege gehen und bleiben. Alles andere sind eigene Wege mit eigenen Werken, eigenen Satzungen, eigenen Dogmen, eigenem Tun, das vor Gott nicht bestehen kann. Vor Gott kann nur das bestehen, was von ihm kommt. Denn nur was von ihm kommt, zieht uns wieder zu ihm zurück. Was nicht von ihm kommt, zieht uns von ihm weg. Ersatz brauchen wir nicht. Wir brauchen Gott und das, was er uns in Christus geschenkt hat. Jetzt steht aber noch weiter, und lasst uns auch aufeinander Acht geben, um uns gegenseitig zur Liebe und guten Werken anzuregen, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie das bei etlichen Gewohnheit ist, sondern uns gegenseitig ermuntern, und zwar umso mehr, als ihr den Tag schon nahen seht. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich ein Hobby daraus machen, Bemerkungen von sich zu geben, speziell schon nicht von hier vorne. Aber einer der Brüder sagte mir oder uns, die wir zusammen waren vor einigen Minuten, besser wäre es, die Menschen wären alle zum Hören und nicht zum Reden gekommen. Es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die so viel zu sagen haben, anderen zu sagen haben, die noch keine Pause während dem Reden machen, anstatt zu kommen und das Wort zu hören. Ich gebe euch da einen ganz praktischen Rat. Wer zum Hören des Wortes gekommen ist, nehme sich in der Zwischenzeit heraus, was jedem Bürger jeden Landes zusteht, über seine Freizeit persönlich zu verfügen. Es hat wirklich keinen Sinn, die Weisheit einiger weniger, die von sich eingenommen sind, zu dem göttlichen Inhalt zu mischen. Wollen wir es doch ernst nehmen und zu denen gehören, die einfach nur mit einem Verlangen gekommen sind, Jesum zu sehen, ihn zu hören, ihn zu erleben. Wer gekommen ist, zu reden oder gar Adressen zu sammeln, wie das ja immer wieder geschieht, den sollten wir auf den Neumarkt schicken. Da sind viele Leute, mit denen könnte er reden und auch ihre Adressen mitnehmen und sie anschließend betreuen. Als Thema oder als Unterthema habe ich noch etwas auf dem Herzen. Den Vergleich zu ziehen zwischen dem Begriff die Zeit ist nahe und dem Tatbestand, dass die Zeit für eine Sache gekommen ist. Ihr kennt ja alle die Heilige Schrift, man braucht jede Bibelstelle nicht zu lesen. Gott spricht durch den Propheten Jeremia, die Schwalbe und jeder Vogel weiß seine Zeit, aber mein Volk hat die Zeit nicht erkannt. Es gibt viele Stellen, von denen wir einige lesen werden. Lasst uns mit Offenbarung Kapitel 1 beginnen und sehen, wie es Zeiten gab, in denen die Zeit nahe war und Zeiten, als sie erfüllt war. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3. Selig ist der Vorleser und die Hörer der Worte der Weissagung und die das bewahren, was in ihr geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Das Wort oder der Begriff, die Zeit ist nahe, findet sich immer wieder. Vielleicht in etwas abgeänderter Form, die Zeit ist nahe herbeigekommen oder die Zeit ist nahe. Aber plötzlich war sie nicht nur nahe, plötzlich war sie da. Ereignisse von heilsgeschichtlicher Bedeutung wurden angekündigt. Die Zeit rückte immer, immer näher. Aber plötzlich war sie erfüllt. Plötzlich war sie nicht nur nahe, sie war da. Wir haben vor Jahren, habe ich die Broschüre verfasst mit dem Titel Die Zeit ist nahe. Wenn ich sie im Jahre 88 verfassen würde, oder eine andere, könnte ich den Titel verwenden, die Zeit ist da. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Fortschritt alle miterlebt und mitspürt. Und ich glaube, das darf ich wohl sagen. Wir sind all den Dingen, die noch ausstehen, ja heute näher als je zuvor. Stimmt's? Die Dinge sind ja schon in der Entwicklung fortgeschritten. Was vor 20 Jahren noch weit entfernt war, war vor 10 Jahren nahe. Es könnte jeden Augenblick da sein. Wir müssen und können und dürfen von jetzt an wirklich mit allem rechnen. Wir haben hier nicht den Fahrplan aufzustellen, nach dem Gott sich richten soll, aber wir haben die Zeichen der Zeit zu beobachten und den Fortschritt und die Entwicklung der Dinge zu beobachten. Und ich glaube, das tun die meisten Gläubigen, dass sie darauf Acht haben. Hier steht, denn die Zeit ist nahe. Er schrieb über die Sendschreiben und so weiter. Plötzlich war die Zeit da. Hier die Ankündigung, dann der Fortschritt, die Entwicklung und die Zeit kam immer, wann Gott es wollte. Ich habe ein anderes Wort zu lesen aus dem Matthäus-Evangelium, dem 3. Kapitel. Und wir machen das heute zur Einleitung speziell so, um uns diesen Gedanken tief, tief einzuprägen zwischen dem Unterschied, die Zeit ist nahe oder die Zeit ist da. Wenn ihr im Matthäus-Evangelium liest und vielleicht auch in der Broschüre, die ich verfasst habe, als letzte, immer wieder finden wir Schriftstellen, auf das erfüllt wurde, was im Propheten geschrieben stand. Es waren Verheißungen, Ankündigungen, die haben viele hunderte Jahre auf sich warten lassen. Plötzlich war die Zeit da. Der Prophet Jesaja hat im 40. Kapitel geweissagt, eine Stimme erschallt in der Wüste, bahne dem Herrn den Weg. Die Zeit rückte immer näher und näher. Plötzlich war sie da. Plötzlich erfüllte sich, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und wir rechnen von jetzt an mit allem. Ich sage noch einmal, ich weiß nicht die Einzelheiten oder ihre Reihenfolge, aber eins weiß ich. Alles, was der Mund des Herrn geredet hat, das wird sich buchstäblich und wortwörtlich erfüllen. Es wird nicht ein Wort Gottes zu Boden fallen. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Was Gott sagte, ist Ja und Amen. Und keinem komme der Gedanke, ja, dass der Teufel auch noch da ist. Der Teufel interessiert mich herzlich wenig. Gott ist der Allmächtige. Und was er dem Teufel nicht gestattet, das kann der Teufel nicht tun. Vergessen wir den Teufel mit allem, was er tut. Und denken wir an Gott und an das, was er tut. Dann wird uns geholfen sein. Matthäus Evangelium 3 steht von Vers 1. In jenen Tagen trat aber Johannes der Täufer öffentlich auf und predigte in der Wüste von Judäa: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es geht mir um den Vergleich nahe herbeigekommen und dann wirklich gekommen, da sein. Zu Pfingsten war es nicht nur nahe. Zu Pfingsten ist es voll durchgebrochen. Das Reich Gottes, die Gemeinde Gottes wurde gegründet, zusammengefügt durch den Heiligen Geist. Die Dinge waren nahe gekommen. Plötzlich waren sie da und wurden erfüllt. Weiter steht hier in Matthäus 3,3, dieser, also Johannes, ist nämlich der Mann, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht, der da sagt: Eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Ihr kennt ja alle die Geschichte des Johannes, seine Predigten. Er hat eigentlich allen gesagt, was ihnen zustand. Und wisst ihr, zu ihm kamen einige verschiedene Gruppen. Das Militär kam und fragte ihn, was da zu tun sei als Soldat. Habt ihr schon mal gelesen? Habt ihr es gelesen? Alle nicken nicht, naja, spielt ja keine Rolle. Aber ich lese es euch nur noch schnell aus Lukas Kapitel 3 vor. Lukas Kapitel 3. Hier steht in Vers 2, zur Zeit des hohen Priesters Hannas und Kaiphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Das freut mich. Das Wort Gottes, der Auftrag Gottes, der Befehl erging an ihn. Zeit und Stunde bestimmte Gott. Das heißt hier so schön, zu der Zeit des hohen Priesters Hannas und Kaiphas, da erging das Wort Gottes an Johannes. Er hat lange warten müssen. Wie lange hat er warten müssen? Wer weiß es? Wann trat er auf? Wie alt war er, als er auftrat? Bitte? Ja, das könnte sein. In jedem Fall hat er sehr, sehr lange warten müssen. Und warten ist schwer. Besonders dann, wenn man weiß, dass Gott gerufen und beauftragt hat. Und dann noch warten muss, bis der direkte Befehl kommt. Jetzt. Jetzt. In dem Moment war die Zeit nicht nahe. In dem Moment war sie da. Und als sie da war, handelte Gott. Als die Zeit da war, erging die Botschaft. Und das Volk zog aus, ihn zu hören und sich von ihm taufen zu lassen. Er hat eine harte Rede geführt Und das Volk hat trotzdem zugehört. Da denke ich an unseren geliebten Bruder Branham. Wie hart ist er doch manchmal gewesen. Und Schwestern, ihr habt es alles über euch ergehen lassen. Habt den inneren Widerstand aufgegeben, habt euch unter das Wort gebeugt und deshalb hat Gott euch segnen können. Das Geheimnis beim Hören des Wortes liegt darin, innerlich dem zuzustimmen, was das Wort sagt und was im Auftrage Gottes verkündigt wird. Damals sprach die Volksmenge, wir haben ja doch Abraham zum Vater, ihr kennt auch dieses. Der sprach, dass Gott dem Abraham aus den Steinen auch Kinder erwecken kann. Und jetzt höret Vers 10. Da fragte ihn die Volksmenge, was sollen wir denn tun? Er gab ihnen zur Antwort, wer zwei Röcke hat, der gebe einen davon dem ab, der keinen hat. Und wer zu essen hat, mache es ebenso, also teile. Und jetzt kommt's. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er antwortete ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn auch die Kriegsleute, was sollen wir tun? Er antwortete ihnen, tut niemand Gewalt an, verübt keine Erpressungen und begnügt euch mit eurem Lohn. War fast eine ins Politische gehende Rede. Wenn man heute den Leuten sagen würde, seid mit eurer Bezahlung zufrieden, dann würden sie sagen, wozu sind wir in der Gewerkschaft? Aber lassen wir das mal ganz beiseite. Hier sehen wir tatsächlich, dass die Leute gefragt haben. Sie wollten Dinge, die vor Gott nicht recht sind, in Ordnung bringen. Das waren keine Pharisäer, die hatten ihre Abfertigung bereits hinter sich. Denn die kamen nicht, um zu fragen, was sollen wir tun? Die sprachen bei sich selber, wir haben Abraham zum Vater. Und wer bist du? Aber das Volk kam und fragte, was vor Gott recht ist. Aber ich schreibe ja bald ein Buch, da sind so Gedanken, die mich schon alle bewegen. Ich werde noch was vom Zaun brechen eines Tages. Vorher verlasse ich diese Erde nicht. Ich muss noch einmal wie Simson die Säulen anpacken. Eine Säule hier und eine Säule da. Zwei Säulen muss ich noch anpacken, ehe ich von hier gehe. Und dann soll das Haus einbrechen. Nein, es gibt Menschen, die sind einfach dazu bestimmt, zu sagen, was andere nicht sagen können. Erstens wissen sie es nicht und kennen die Bedeutung nicht. Andererseits werden sie es vielleicht gar nicht wissen. Kommen wir zu unserem Thema zurück. Heute ist ja noch. Gehen wir weiter in der Heiligen Schrift. Nochmal, Lukas Kapitel 3, Vers 2. Zur Zeit des hohen Priesters Hannas und Kaiphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Und dann durchzog er das ganze Land. Der Gedanke, der mich bewegen wird, ist der, die Zeit ist nahe und die Zeit ist da. Auf alle Dinge, auf die wir warten, sie sind nahe gerückt und plötzlich werden sie da sein. Das Wort wird erfüllt werden bis zum letzten Buchstaben. Wir warten nicht vergeblich, wir sind keine Narren, wir sind nicht klug ersonnen Fabeln gefolgt, sondern der Verkündigung des untrüglichen Wortes Gottes, das Ja und Amen ist in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir Folgendes. Matthäus Kapitel 4, Vers 17. Ich habe oft Mühe, weil ich in der deutschen und der englischen Bibel lese, die Seiten genau zu finden. Hier heißt es, von dieser Zeit an begann Jesus, die Heilsbotschaft mit den Worten zu verkündigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir haben es schon erwähnt und werden es noch einige Male während den Tagen erwähnen. Es war nahe gekommen, plötzlich war es da. Ihr könnt in Apostelgeschichte 2 nachlesen, als aber der Tag erfüllt war. Ich lese es mal genau, damit wir es haben. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 1. Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, nicht nur nahe, sondern gekommen war, befanden sie sich alle an einem Ort. Ereignisse wurden angekündigt. Sie rückten immer näher und immer näher. Plötzlich waren sie da. Plötzlich trafen sie ein. Genauso ist es in unseren Tagen. Stellen wir uns doch vor, mit dem Dienst Bruder Brennims, der doch, wer weiß wann, im Propheten Malachi angekündigt wurde, die Zeit rückte nahe. Plötzlich war sie da. Jetzt war der Aufbau, die Verteilung der geistlichen Speise. Und wir wissen, dass der Rest noch kommt. In Lukas 9, ich meinte Markus 1, Vers 15. Markus Kapitel 1, Vers 15. Hier steht, ich lese Vers 14 mit. Nachdem dann Johannes ins Gefängnis gesetzt war, begab Jesus sich nach Galiläa und verkündete dort die Heilsbotschaft Gottes mit den Worten, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium oder glaubet an die Heilsbotschaft. Hier möchte ich einen Augenblick stehen bleiben. Nicht nur vom Glauben kann die Rede sein, sondern von dem schriftgemäßen Glauben. Von dem Glauben, wie die Schrift sagt. Denn so steht's im Johannesevangelium im 7. Kapitel von Vers 36 bis 38. Wer an mich glaubt, sagte unser Herr, wie die Schrift sagt, nicht nur wer glaubt, ich habe euch das hier ja gesagt, die Leute glauben an Jesus, die ganze Welt glaubt, die Moslems glauben, dass er jungfräulich geboren ist, sie glauben, dass er der Sohn der Maria ist, sie glauben, dass er einer der 5 größten Propheten ist, sie glauben, dass er wiederkommen wird, ehe Gott sein Reich aufrichtet. Aber der Glaube nützt ihnen keinen Pfifferling. Ja, warum nicht? Weil sie an ihn nur als historische Person glauben, an seine Existenz, gar nicht wissen, wer er war und wozu er kam. Also ein solcher Glaube ist völlig unnütz. Und ich werde es nie vergessen, als ich der Frau vom Stein Zeugnis ablegte, in Bad Tölz vom Herrn und sagte, Sie brauchen Jesus Christus. Ich habe es ja schon mal erzählt, was sie mir sagte. Ja, ich habe meinen Jesus gerade verkauft, sagte sie. Und ich erschrak natürlich, fast zu Tode, bin bleich geworden mit Sicherheit. Hab allerdings nicht in den Spiegel geschaut. Aber ich sagte, ja, hören Sie mal, was meinen Sie da? Ich habe meinen Jesus verkauft. Und sagt sie, ich habe ihn aus der GSSR erstanden, der war 1,20 Meter groß und den hatte ich so lange in meinem Hause und den habe ich der Kirche verkauft und der steht jetzt da und da. Das ist nicht mein Jesus, das mag ihr Jesus gewesen sein, meiner ist es nicht. Meiner hängt auch an keinem Kreuz von Menschenhand fertig gemacht, weder aus Blei noch aus Gold noch aus Holz. Mein Jesus ist der Immanuel,
der Herr aller Herren und der König aller Könige, der Retter der Welt, der uns erlöst hat. Amen. Wer heute sagt, ja, ich glaube an Christus, da kann man direkt fragen, ja, an welchen? So weit sind wir. Ja, Bruder Russ, du hast laut gestöhnt. Nein, so weit sind wir. Man muss heute fragen, an welchen? Und auch das habe ich euch hier gesagt, als der Mann aus dem Vatikan, und darüber lächeln die Leute schon überall, in aller Welt. Ob zigtausende da sind oder zehntausend, spielt keine Rolle. Ich sage den Leuten in jedem Vortrag, wenn ich weiß, das ist das erste und das letzte Mal, dann lasse ich zwei Dinge nicht aus. Ich sage ihnen, wer Jesus Christus ist, und ich sage ihnen, wer der Antichrist ist. Das sind zwei Dinge, die lasse ich nicht aus. Das scheint mir so von Gott mitgegeben worden zu sein. Und die Brüder, die mich manchmal einige Tage im gleichen Lande begleiten und dann dieselbe Sache noch einmal aufgetischt bekommen, die lächeln schon. Und der eine fragte mich nach all den Versammlungen, er sagt, Bruder Frank, wie kommt das eigentlich, dass du nicht nur Christus verkündigst, darüber freuen wir uns ja, aber dass auch immer noch den Mann da aus dem Vatikan immer wieder an die Beine packst. Ja, ich sage, das ist einfach notwendig. Das sind die beiden Gegensätze. In einem hat sich Gott geoffenbart, in dem anderen tut sich Satan kund. Und ich sage, die Leute wissen den Unterschied nicht und deshalb muss ich es ihnen sagen. Na, habe ich noch gefragt, oder würdest du es ihnen sagen? Nein, ich nicht, sagte ich nicht. Ja, da haben wir es, ich nicht. Und einer muss es sagen. Und da ich nichts zu verlieren habe, kann ich das sehr, sehr kühn sagen. Und zumal es stimmt und notwendig ist, es muss gesagt werden. Aber ich habe euch das hier auch damals erzählt, als er in Bombay da die Leute mit dem Wasser besprühte und sagte, Christus ist in jeder Religion. Wenn 750 Millionen Hindus eine solche Sache hören, Christus ist in jeder Religion, ja, dann reden die demnächst auch nur von Christus. Aber das ist dann der Christus des Papstes, nicht der Christus Gottes, nicht mein und dein Herr, mein und dein Erlöser. Ihr wisst, daran denke ich eben gerade, als Bruder Brenhim seiner Zeit in der Schweiz und in der Bundesrepublik war. Ihr kennt ja die Geschichte, als er da das Tischrücken mit beobachten sollte. Und der Herr zu ihm sprach, gehe hin, ich will dir zeigen, was in der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getan wird. Und er schaute zu. Und das Medium sagte, der Geist bekennt von Gott zu sein. Er sagt, das ist nicht mein Herr, das ist nicht mein Erlöser, der hier tätig ist. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Wer spricht heute nicht von Christus? Wer verwendet nicht die Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Denke ich nicht an den Mann, der zu den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten gehört und sagte, Mensch, das muss ich doch sagen, wie ich in die Freimaurerloge eingetreten bin. Sagte, eigenartig, ich bin jüdischer Abstammung und musste trotzdem sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sagt, das verstehe ich heute noch nicht. Ja, ich auch nicht. Die Menschen wissen nicht, was sie tun. Sie sind geistlich verblendet und ich sage euch, womit? Am besten kann der Teufel mit Teilwahrheiten des Wortes die Menschheit irreführen. Hundertprozentig. Keine größere Lüge gibt es, als die, die 99% Wahrheit in sich birgt. Und der Rest wird dazu getan und alles steht Kopf. Was wir brauchen, ist reine Wahrheit. Wir brauchen ein Absolut, eine Verkündigung, die unvermischt ist und dem Volke Gottes dargereicht werden kann. Wir haben ein Recht auf reine Speise, nicht auf ein Mischmasch, in dem der Tod ist. Was Prophetenschüler hier und da zusammengesucht haben und da im Topf als Eintopf kochten, sondern das Brot des Lebens, das Wort unseres Gottes, so frisch, wie es vom Throne kam, so frisch soll es verkündigt werden. Noch eine oder zwei Stellen. Die eine aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 7. Hier steht's in Vers 17. Je näher aber die Zeit der Verheißung kam, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, desto mehr wuchs das Volk in Ägypten an und wurde zahlreich. Ihr kennt die Geschichte. Mir geht es nur darum, je näher die Zeit der Verheißung kam, die Zeit der Erfüllung der Verheißung. Auch jetzt werden wir mit Sicherheit Abschnitte durchzugehen haben. Die Speise austeilen, das Herausrufen, die Verbreitung der Botschaft Gottes in alle Welt. Aber dann, ganz zum Schluss, muss doch die Versiegelung stattfinden. Der Erste oder vom Ersten bis zum Letzten müssen wir von Gott die Bestätigung haben, die Gewissheit haben. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt. Wir sind sein. Sogar das Anrecht auf die Verwandlung unseres hinfälligen Leibes besteht ja darin, dass Gott uns die lebendig machende Kraft des Geistes aus Gnaden schenkt. Auf die Dinge kommen wir noch zu sprechen. Je näher aber die Zeit der Verheißung kam, ihr Lieben, ich glaube nicht, dass es nur mein Eindruck ist. Ich glaube wirklich daran, dass die Zeit Gottes sehr, sehr nahe ist. Um nicht im Glauben schon zu sagen, sie ist da. Im Glauben könnte man es beinahe sagen. Die Zeit ist nicht nur nahe, sie ist ganz nahe. Sie bricht an, es bricht herein, es bricht sich Bahn, wie damals. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wurde das Evangelium verkündigt. Das Reich Gottes wurde verkündigt. Jetzt haben wir einen ähnlichen Zustand. Denominationen hatten ihre Zeiten über Jahrhunderte. Aber es gab einen Zeitpunkt der göttlichen Sendung und Berufung mit einem göttlichen Auftrag für die Endzeit. Und weil wir davon wissen, wissen wir auch, dass die Zeit für die letzten und abschließenden Dinge nahe gekommen sein muss. Und eines davon lese ich euch vor. Ihr wisst, Bruder Brenim sprach von der Karmelstunde. Und da gibt es in 1. Könige im 18. Kapitel diesen herrlichen Vers 36. 1. Könige 18, Vers 36. Als dann die Zeit da war. Amen. Als dann die Zeit da war, wo man das Speisopfer darzubringen pflegte, trat der Prophet Elia herzu und betete. Als die Zeit da war, der hat nicht drei Anläufe genommen und gesagt, mal sehen, das ist jetzt so und so spät, ich versuch's mal, vielleicht klappt es schon. Er hat die Zwischenzeit genutzt, um den anderen zu sagen, betet mal kräftig, ruft zu eurem Gott, vielleicht schläft er, vielleicht ist er gerade auf einer Reise und so weiter. Schreit ruhig lauter, vielleicht findet ihr Erhörung. Er wusste genau, wo er stand. Er wusste, an wen er glaubte, denn das Wort des Herrn war an ihn ergangen. Ich lese euch auch das, er nimmt sogar darauf Bezug. 1. Könige 18, Vers 30. Nunmehr sagte Elia zu dem ganzen Volk, tretet zu mir heran. Als nun das ganze Volk zu ihm getreten war, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen worden war, wieder auf. Er nahm nämlich 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen einst das Wort des Herrn also ergangen war. Israel soll dein Name sein. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Ihr könnt ja weiterlesen, ihr wisst, worum es hier geht. Hier war eine Karmelstunde, ein göttlicher Eingriff, ein Handeln Gottes auf dieser Erde, eine göttliche Entscheidung vom Himmel her, dass keiner mehr fragen brauchte, wo ist Recht oder Unrecht, wo ist wahr und wo nicht. Gott legte selber Zeugnis ab. Bruder Branham sehnte sich nach dieser Karmelstunde. Er sprach vom Countdown und so weiter. Aber ich glaube, dass diese Stunde der Kraftprobe kommt. Und ich glaube, dass Gott als Sieger hervorgehen wird. Als der Allmächtige, Erhabene wird er hervorgehen. Und er wird auf der Seite seines Volkes kämpfen. Er wird für uns streiten. Heute treten wir für ihn ein. Dann wird er für uns eintreten. Die Stunde ist nahe. Hier heißt es, als dann die Zeit da war. Ich wünschte, der Augenblick wäre heute, dass ich sagen könnte, die Stunde, auf die wir gewartet haben, ist gekommen. An dem Tage wird auch ich kein langes Gesicht mehr haben. An dem Tage wird Freude und Jubel das Herz der Gläubigen, derer, die Gott vertraut haben, die durch alles hindurchgegangen sind. Ich weiß doch, wie es geht. Die ganze Welt lässt sich feiern und das Volk Gottes muss durch Verachtung, durch Verkennung, was wird da an Rufmord betrieben? Aber wenn die Stunde kommt, die Stunde Gottes, dann werden wir, ich sag's mal, wie es ist, die Lachenden sein. Heute sind wir die Weinenden, die Leidtragenden, aber dann werden wir diejenigen sein, die sich freuen werden über das, was Gott tut. Einmal sagte unser Herr, meine Stunde oder meine Zeit ist noch nicht gekommen. Eure Zeit ist alle Wege. Halten wir vor Augen, die Dinge Gottes haben alle ihre Zeit, alle ihre Stunde. Erst sind sie angekündigt worden, dann rücken sie immer näher und immer näher. Wie Johannes damals sagte, die Zeit ist nahe. Vom Volke Israel stand, als die Zeit der Verheißung nahe gerückt war. Und was geschah, als sie da war? Erschien Gott dem Mose im feurigen Busch. Da war sie da. Da war sie nicht nur nahe, dann war sie da. Und als sie da war, handelte Gott, offenbarte sich Gott und führte sein Volk heraus. Aber denkt daran, es gab Menschen, die die Verheißung hatten. Und nur an dem Volke, das die Verheißung hatte, wurde sie auch erfüllt. Nicht an allen umliegenden Völkern, an einem Volke, das Gott sich über Abraham, Isaak und Jakob zu seinem Eigentum erkoren hatte. Vielleicht zur Information darüber, weil manche sagen, ja, das Volk Israel ist auserwählt und wir anderen schauen da ein wenig ins Dunkle. Nein, so ist es nicht. Schaut, es ist so. Gott nahm ein Volk. In diesem Volke nahm er wieder Einzelne oder aus diesem Volke nahm er wieder Einzelne als Propheten, um durch sie zu reden und seinen Heilsratschluss hier auf Erden aktenkundig zu machen, damit wir heute Einsicht, Übersicht haben von dem, was Gott will, was er geplant hat. Gott braucht nicht viele. Gott braucht nur ein Volk, nur einen Mann. Und dann ging das immer weiter. Aber das Wort ist für alle. Da kann ich euch Psalm 2, Vers 6 und 7 vorlesen. Jesaja 49, Vers 6 vorlesen, Matthäus 28, von 19 bis 20 vorlesen. Da steht schon von den Heiden geschrieben, dass er zum Heil werden sollte für die Völker bis an die Enden der Erde. Und fordere von mir die Heiden, und ich werde sie dir zum Erbe geben. Hosea, die nicht mein Volk waren, sollen Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Die mich nicht suchten, von denen hab ich mich finden lassen. Es gab genügend Stellen, die schon darauf hingedeutet haben, dass die Gnade und das Heil auch für die Nationen da sein wird. Nur hat Gott ein Volk gebraucht und innerhalb dieses Volkes immer wieder Sprachrohre gehabt, um seinen Heilsratschluss, den er mit der ganzen Menschheit hat, anzukündigen. Stimmt das? Und wir haben aus Gnaden Anteil daran. Diesen Gedanken, den hat mein Bruder Jakobus auf dem Konzil zu Jerusalem so deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man ihn tatsächlich lesen muss. Und damit komme ich dann auch für heute zum Schluss. Apostelgeschichte, Kapitel 15, von Vers 13. Hier steht's. Als sie damit zu Ende waren, ja, vielleicht muss ich doch 12 mitlesen, Verzeihung. Da schwieg die ganze Versammlung still und schenkte dem Barnabas und Paulus Gehör, die einen Bericht über alle Zeichen und Wunder erstatteten, die Gott unter den Heiden durch sie getan hatte. Als sie damit zu Ende waren, nahm Jakobus das Wort zur folgenden Ansprache. Werte Brüder, hört mich an. Simon hat berichtet, wie Gott selbst zuerst darauf bedacht gewesen ist, ein Volk aus den Heiden für seinen Namen zu gewinnen. Und damit stimmen die Worte aller Propheten überein. Denn es steht geschrieben, hierauf will ich umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Ich will ihre Trümmer wieder aufrichten und sie selbst neu erstehen lassen. Merkt ihr, wie wunderbar diese Männer Gottes aus dem Alten Testament dargelegt haben. Was für die Propheten noch Prophetie war jetzt nahe gekommen. Es war da. Hier konnte dargelegt werden, nachdem die Apostel von dem berichteten, was unter den Heiden geschah, und Petrus und Jakobus und einige andere ihre Mühe hatten. Da tritt Jakobus nicht, denn er hat das Wort ergriffen. Andere hatten die Mühe, die Männer Gottes nicht. Ist doch schön, dass Männer Gottes und Volk Gottes keine Mühe haben mit dem Worte Gottes. Denn ihnen wird's geoffenbart durch den Heiligen Geist. Aber merkt ihr den Zusammenhang? Er geht zum Wort. Ich weiß nicht, ob wir das hoch genug einschätzen. Dass Gott uns diese absolute Direktverbindung zum Wort gegeben hat. Das ist die wunderbarste Sache, die Gott uns getan hat, neben der Erlösung und Rettung. Dass er uns diese direkte Verbindung, ich nenn's den heißen Draht. Gott hat uns diesen heißen Draht zu seinem Wort gegeben, das vom Thron kam. Jakobus ging zum Wort und sagte, werte Brüder, hört mich an. Simon hat berichtet, wie Gott ein Volk zuerst aus den Heiden für seinen Namen herausnehmen würde und danach kehrt er sich um und wird die Hütte Davids wieder aufbauen, die zerfallen ist. Welch eine Gnade, welch ein Segen. Wir könnten zu vielen Bibelstellen gehen und sie lesen. Gottes Wort stimmt überein. Altes und Neues Testament bildet eine Einheit in göttlicher Harmonie, durch den Geist eingehaucht, ja inspiriert und diktiert. Nahe gekommen war die Zeit. Wie nahe ist sie heute? Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Wächter, wie spät ist's in der Nacht? So lesen wir's im Propheten Jesaja. Die Antwort lautet, der Morgen kommt und auch die Nacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, so kommt wieder und fragt. Wir wollen mehr wissen. Wir kommen wieder und fragen den Herrn. Sagen, o Gott, rede zu uns. Lass uns die Dinge so deutlich sehen. Aber ich habe den Eindruck, nachdem Gott uns sein Wort und seinen Heilsratschluss insgesamt so herrlich aufgeschlossen hat, dass er jetzt mit uns ganz persönlich dahin kommen möchte, dass wir brauchbare Werkzeuge, Gefäße in seiner Hand werden, die er segnen, die er gebrauchen kann. Denkt daran, die Zeit der Dinge ist nahe, sehr nahe. Sie ist da. Die Zeit ist da. Die Zeit, in der Gott zu handeln beginnt. Und die Zeit, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, die Zeit ist da, nicht nur nahe. Die Zeit ist da. Wie lange Gott noch Zeit haben wird, ist seine Sache. Er ist ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber ich möchte es auch mal von euch wissen. Vor 22 Jahren, als Bruder Branham heimgerufen wurde, war die Zeit schon nahe. Immer wieder haben wir es in den Predigten gehört, es könnte der letzte Tag, die letzte Versammlung sein. Wie oft haben wir es gehört, das Kommen des Herrn ist nahe. Wie oft haben wir es gehört? Schon damals hat der Herr es gesagt, siehe, ich komme bald. Steht in der Offenbarung einige Male, siehe, ich komme bald. Oder die Zeit ist nahe. Aber jetzt ist sie einfach über uns gekommen. Die Zeit, dass Gott handelt, ist da. Die Zeit, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, ist da. Die Zeit, dass er sein Wort bestätigen kann, ist da. Wir können nicht länger zuschauen und urteilen, wenn irgendwo Dinge geschehen und sagen, ja, die stehen lehrmäßig ja nicht richtig. Wenn wir lehrmäßig richtig liegen, dann wird Gott sein Wort bestätigen. Aber wir müssen damit rechnen. Wir müssen es erwarten. Und wir erwarten es einfach in diesen Versammlungen. Sie sollen nicht zu Ende gehen, ohne dass Menschen Zeugnis abgeben, gerettet, befreit, geheilt worden zu sein. Ich sage euch das Geheimnis. Wenn ihr noch glaubt, dass die Zeit nahe ist, dann ist sie nicht da, dann ist sie nur nahe. Wenn jemand nahe ist und er schaut auf das Schild und heißt, es Krefeld, noch 14 Kilometer, dann ist das nahe, aber er ist noch nicht da. Nahe, aber noch nicht da. Wenn er da ist, dann steht kein Schild mehr, dann ist er angekommen. Wenn ihr Gott erleben wollt, wenn ich Gott erleben will, genügt es nicht, nur zu glauben, dass die Zeit nahe ist oder dass er nahe ist, dann müssen wir glauben, dass er gegenwärtig ist, wie er verheißen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich gegenwärtig. Wir möchten Jesus gerne sehen. Er sagt, ich bin da. Wenn ihr euch in meinem Namen versammelt, dann bin ich dort. Dann bin ich in eurer Mitte. Glauben wir das? Und wenn wir das von Herzen glauben, dass er in unserer Mitte ist, dann können wir glauben, dass Heilungen, Rettung und alles, was je geschah, auch heute aus Gnaden zur Ehre Gottes geschehen kann. Amen. Das muss noch lauter klingen. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr gewaltig zu predigen, denn das kann ich nicht mehr. Ich möchte aber, dass das Wort gewaltig wirkt. Und das Wort kommt nicht leer zurück. Es richtet aus, wozu Gott es gesandt hat. Noch einmal. Es gibt Zeiten, wo die Dinge nahe sind. Plötzlich ist der Augenblick da, wo es geschieht. Lasst uns glauben, dass die Zeit gekommen ist. Die Zeit der Verherrlichung Jesu Christi, seines Namens, seines Wortes, seiner Kraft, mitten in seiner Gemeinde ist da. nicht nur nahe, sie ist da. Denn nach seiner Verheißung ist er gegenwärtig. Und es steht geschrieben, als gesagt wurde, verherrliche deinen Namen, die Antwort lautete, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. Rechnen wir damit, dass er es tun wird, dann soll es geschehen. Wenn wir meinen, es ist noch irgendwie ein wenig entfernt, wird nichts passieren. Lasst uns von jetzt an glauben, dass der Herr gegenwärtig ist in den Versammlungen der Heiligen. Lasst uns im Glauben zu dem Heiligtum, zu dem himmlischen Heiligtum hinzutreten, zu dem er mit seinem heiligen Blute gegangen ist, um es auf dem Gnadenstuhl darzubringen, damit wir einen freien Zugang haben. Der Himmel ist offen, der Weg ist frei, die Sühne ist uns geschenkt worden. Wir haben volles Heil, volle Begnadigung, Rechtfertigung und Heiligung durch Golgatha. Wollen wir es im Glauben annehmen? Nicht nur glauben, es ist nahe, glauben, es ist da, für dich da, für mich da. Heute kannst du es haben. Nimm es an und Gott wird dich segnen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Ich danke dir für die vielen Beispiele, die wir darin finden. Du hast Dinge angekündigt, dann rückten sie immer näher und näher. Verheißungen gegeben, durch den Mund der Propheten hast du geredet und plötzlich hast du erfüllt, was dein heiliger Mund geredet hat, nämlich als die Zeit erfüllt ward. Geliebter Herr, wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr, wie wir gesungen haben. Wir brauchen dich mehr und mehr in der vollen Kraft deiner Auferstehung. Röste dein Volk mit aller Gotteskraft aus, mit Kraft des Geistes, mit Kraft der Auferstehung, mit Kraft der Liebe, des Glaubens, des Mutes, der Kraft. Herr, wir bitten dich von Herzen, dass du uns vergegenwärtigst, dass die Zeit nicht nur nahe gerückt ist, sondern dass sie da ist. Herr, wir stellen uns von jetzt an innerlich darauf ein, dass die Zeit gekommen ist, deine Stunde da ist, in der du unter deinem Volke dein Wort bestätigst. Und Herr, ich bitte dich aus der Tiefe meiner Seele, lass mich nicht ein Hindernis sein. Dann nimm mich aus dem Wege, ehe ich dir und deinem Volke im Wege stünde. Weise mir den Weg, den ich gehen soll, die Entscheidung, die ich treffen soll. Ich bitte dich darum, um deines heiligen Namens willen, um deines Volkes willen, das ein Recht hat, die Offenbarung deiner Kraft zu erleben. Herr, wir sind hier. Wir sind Menschen und sind auf dich angewiesen. Aber wir glauben und vertrauen dir. Du hast uns die Augen geöffnet. Die Zeit ist da, für dich zu handeln, für uns zu deiner Verfügung zu stehen. Geliebter Herr, nochmals bitte ich dich, mit all den Brüdern und Schwestern gemeinsam, habe du deinen Weg unter deinem Volke. Tue an uns, wie du verheißen hast. löse dein Wort ein. Lass es kund werden, dass du der Herr bist und dass alle Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt worden sind. Du bist der Sieger von Golgatha. Du hast die Macht Satans völlig besiegt. Du hast die Hölle überwunden und dem Tode den Stachel gezogen und bist am dritten Tage auferstanden. Du lebst und wir mit dir. Segne dein Volk. Gib uns Freimütigkeit. Schenk uns Vertrauen und Glauben zu dir. Und hilf uns damit zu rechnen, dass du dich offenbarst. Herr, gemeinsam würden wir uns freuen, wenn der Anfang schon in diesen Tagen geschehen oder genommen oder gemacht werden könnte. Herr, wir befehlen dein Werk dir selber an. Du wirst es herrlich vollenden. Wir sind das Werk Gottes, das Tun Gottes. Wir danken dir dafür. Nimm alle Betrübnis, heile alle Wunden. Mein Gott, antworte uns, die wir dich bitten, und sei einem jeden gnädig, dass niemand zu kurz komme. Rette die Verlorenen, heile die Kranken, befreie die Besessenen, bestätige dein Wort. Dir, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre. Herr, wir glauben, dass die Zeit nicht nur nahe ist. Herr, sie ist da. Sie ist einfach da. Wir bitten dich jetzt, schenk uns Gnade, in Erwartung vor deinem Angesicht zu sein. Ja, erhebe dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Der Name, den du uns geoffenbart hast, dieser heilige Jesus-Namen, lass ihn in der göttlichen Kraft tätig werden und offenbar werden, dass wir an dich glauben, wie die Schrift gesagt hat. Treuer Gott, dein Reich komme. Herr, damals sollten wir beten, es komme. Zu Pfingsten wurde es eröffnet und begann. Geliebter Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Nochmals bitte ich dich darum, lass mich in deinem vollkommenen Willen erfunden werden. Nicht nur in dem zugelassenen, sondern vollkommenen Gottes Willen. Segne mit uns dein gesamtanbetendes Volk in allen Orten in der ganzen Welt. Reiße Mauern nieder und öffne eherne Tore. Denn wo du öffnest, kann niemand schließen. Herr, wir danken dir von Herzen dafür, dass wir Anteil haben dürfen an dem, was du jetzt tust. Du hast mit uns geredet. Und deshalb erwarten wir es, dass du erfüllst, was du zugesagt hast. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.